Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, das letzte Teaching habe ich aufgehört mit diesem Bild. Da ging es um Respekt, um die Formen, die mit Respekt belegt sind im Training des Sangha. Und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass bei diesen ganzen Dingen, die Respekt anbelangen, die zum Training gehören, weltlicher Respekt kein Thema ist. Zum Beispiel Respekt gegenüber Lebenserfahrung oder gegenüber Alter oder gegenüber Geburt oder irgendwelche Dinge kann man darin nicht finden. Es gibt zwar auch diesen weltlichen Respekt, der ist auch im Sangha in den Suttas zu finden, die reagieren gegenüber der Außenwelt, ist der Sangha immer sehr respektvoll umgegangen, aber im Training spielt das keine Rolle. Und dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass Respekt im Training nicht ein Respekt ist, den man einfordert, sondern Respekt ist, den man praktiziert, den man gibt, nicht einfordert. Deswegen habe ich noch dazu geschrieben, don't expect respect. Ja? Respekt ist was, was wir für uns trainieren, was wir geben, aber was wir niemals einfordern. Also niemand kommt hierher oder in den Sangha, um respektiert zu werden, sondern um zu respektieren. Das ist ein Teil unserer Praxis. Ja? Das ist sozusagen eine Einstellung, nicht eine Forderung. Gut. Und das Thema, was ich für heute vorbereitet habe, es hängt damit eng zusammen. Und zwar hatte ich bei unserer konstituierenden Sitzung, da waren aber nicht alle da, aber viele, habe ich diese drei Formen der Seniorität genannt und ein bisschen angesprochen, aber ich bin nicht sehr darauf eingegangen. Kann das jeder ungefähr sehen? Das ist ein bisschen weit weg, ne? Bisschen mehr Licht. Das soll man ja auch nicht sehen. Machst du noch ein bisschen mehr Licht an? Und ich habe mir überlegt, dass ich noch ein bisschen darauf eingehen möchte. Zum einen, weil ich ja in diese Gruppe eine Form äußerer Seniorität als Anlehnung an den Sangha zum Training und für die Haltung eingeführt habe, die, wie ich schon erklärt habe, auf einer Konvention beruht und nicht auf Verwirklichung zum Beispiel oder Lebenserfahrung. Zum Beispiel, dass ihr in der Reihe sitzt, wie ihr in diese Gruppe gekommen seid, nicht mal in der Reihe, wie ihr Buddhisten seid zum Beispiel, sonst müsste Hedi ganz woanders sitzen. Ne? Und schon gar nicht in der Reihenfolge von sowas wie geistiger oder geistlicher Reife. Ne? Und um das noch ein bisschen zu begründen, aber auch um das ganze Thema Seniorität ein bisschen zu beleuchten, möchte ich heute noch mal darauf eingehen. Auch deshalb, weil wir uns ja größtenteils als Teil der Theravada-Schule verstehen. Das heißt, von außen oder auch von innen sehen wir uns als Teil der Theravada-Schule. In unserem Fall oder in meinem Fall stimmt das, auch wenn ich mich nicht mit der Theravada-Schule in ihrer Überlieferung und Tradition ganz identifiziere, benutze ich die Überlieferung als die ältesten und verbindlichsten für mich und bin deswegen damit identifiziert. Und Theravada heißt ja Senioritätsschule. Ne? Und also ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich mal zu überlegen, was denn eigentlich Terra, Seniorität, überhaupt für den Buddha bedeutete. Und das ist ein Thema, da müsst ihr mir ein bisschen Vorsprung geben, weil ich habe mich tatsächlich nicht für diesen Abend, sondern viele Jahre damit beschäftigt, welche Organisationsform hatte der Sangha im frühen Buddhismus. Das ist eigentlich eine Art Lieblingsthema von mir, weil ich sowohl im tibetischen Buddhismus mit einer gewissen Lehrer-Schüler-Tradition konfrontiert war, die ich manchmal für nicht gesund hielt, als auch im Theravada eine gewisse Hierarchie wahrgenommen habe, besonders als ich Mönch war, mich immer gefragt habe, hat es der Habende wirklich so gemeint? Und was ist der Sinn des Ganzen? Und es ist nicht so leicht zu finden. Man muss wirklich die Suttas, den Vinaya und vielleicht auch Geschichtliches lesen. Aber die Suttas reichen schon, um das herauszufinden. Das findet man aber nicht ad hoc. Hier ist ein Hinweis, da ist was, da ist was, da ist was. Und das Bild formt sich dann langsam. Und ihr müsst mir für dieses Teaching ein bisschen den Vorsprung von längerer Beschäftigung geben, weil es ist kein Hauptthema, es ist nicht heilsnotwendig, würde man sagen. Das ist einfach eine Frage der Organisation des Sangha und des Buddhismus und der Tradition, hat aber unmittelbar mit unserem Leben zu tun, weil die Frage, wie sich Menschen organisieren, hängt damit zusammen. Also Seniorität ist das älteste Wort für die ganze Frage, was im Grunde genommen darin mündet, wie organisieren sich ganze Gruppen, soziologisch, politisch, gesellschaftlich. Die soziologische Frage der Herrschaft ist angesprochen. Und deswegen präsentiere ich euch auch nur einen einzigen Vers aus dem Sutta, den ich schon genannt habe. Das ist nämlich am Digha Nikaya in dieser Sangiti-Sammlung, dem gemeinsamen Rezitieren, also das, was man gemeinsam rezitieren soll und was der Sangha auswendig können muss. Da ist ein einziger Vers, wo mal nebeneinander die drei Formen der Seniorität, die der Buddha lehrt, aufgeführt sind, sonst nirgendwo. Man findet hier und da und dort ganz viel, was mit dem Thema zusammengehört, aber es gibt nur diesen einen Vers und da steht einfach, es gibt Jati Tero, Dhammo, Dhammatero und Sammutitero. Und das ist das Einzige, was ich euch präsentiere, suttamäßig, das andere verteilt sich. So, das Wort Seniorität ist sehr passend, weil es am Deutschen kommt es ja von dem lateinischen Wort senex, und senex ist alt und senior ist die Komparativform älter und deswegen die Nominalform der Ältere, der Älteste, ne, Superlativ, das leitet sich davon ab, das ist das gleiche Wort. Im Deutschen das Wort Älteste oder Ältester. So im Sprachgebrauch ist ein Vater auch manchmal ein Senior. Typisch für unsere Tradition ist, die ja sehr patrimonial ist, gibt es Senior nicht für Frauennamen, ne? Aber es gibt den Hopf Senior und den Hopf Junior, dann ist das mein Vater und ich, ne? Und jetzt gibt es noch einen Hopf Junior, das ist mein Sohn oder einer von denen. So, das ist aber nicht alles. Ich werde euch praktisch jetzt erstmal sagen, wie das Wort Seniorität im weltlichen Gebrauch schon bereits verwendet wird und für uns bekannt ist, wenn ich denn meine Notizen wiederfinde. Ja. Also, im allgemeinen Sprachgebrauch ist es das Prinzip des Vorrangs von Personen mit höherem Lebensalter oder längerer Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das wäre die soziologische Definition von unserem Sprachgebrauch, ne? Das Letztere, die längere Zugehörigkeit der Gruppe, sagen Wissenschaftler, sollte eigentlich eher Anziennität heißen, Seniorität in der Zugehörigkeit, aber wir benutzen es auch dafür. Er ist der Senior in einer Gruppe, ja, auch im Sportverein. Ein zweiter Bereich ist der Finanzbereich, da ist nämlich die Seniorität die Reihenfolge einer Einlage, zur Befriedigung von Gläubigern bei Insolvenzen gibt es diese Senioritätsreihenfolge, welche Schuld wird zuerst befriedigt. Ne? Und da geht es nach der Länge der Einlage, also wann jemand, ne, die Gläubigerreihenfolge ist in dieser Senioritätsreihenfolge, wer darf zuerst bedient werden und wer wird vielleicht dann zum Schluss nicht mehr bedient, weil kein Geld mehr da ist. Dann im Arbeitsrecht bedeutet das Wort Seniorität Bevorzugung aufgrund von Lebensalter bei Beförderung und Entlohnung. Also die Lebensalterstufen im BAT werden nach Seniorität festgelegt. Und das wird kritisiert natürlich als leistungshemmend für den Betrieb, weil reines Alter nicht unbedingt reine Qualifikation heißt. Und dann viertens, im europäischen Markenrecht bedeutet Seniorität der Vorrang einer länger bestehenden nationalen Marke vor einer erst später in der EG, also nicht EU, sondern in der Wirtschaftsgemeinschaft nur, angemeldeten Marke. Das heißt also, wenn die Marke Hopf Doppelklebeband hier schon länger angemeldet ist als jemand, der in der EG das europaweit angemeldet hat, dann habe ich den Vorrang, weil ich habe das schon länger auf dem Markt. So, daraus wird schon deutlich, dass das Wort Seniorität im Sprachgebrauch eigentlich eine ganz gute Bedeutung hat. Ne? Das bedeutet nämlich eigentlich, wer geht als Erster durch die Tür? Weil nicht alle zur gleichen Zeit durch die Tür gehen können. Ne? Hat nicht so viel damit zu tun mit Wertigkeit, sondern mehr mit harmonischer Abfolge in einer Gemeinschaft. Allgemein kann man sagen, ich habe ja noch was vergessen, entschuldigt, es gibt ja noch die christliche Bedeutung. Es gibt natürlich die christliche Bedeutung, besonders in den Freikirchen, die nicht durch eine Staatskirche organisiert sind, wie die katholische Kirche, die ja hierarchisch ein Abbild ist des Römischen Reiches. Die Freikirchen betonen das neutestamentliche Presbytertum. Presbyter heißt Priester. Und ein Presbyter, ja, ein Priester und ein Ältester sind die, die Kirchen leiten. Und das sind, in Freikirchen sind das nur die gewählten Vorsitzenden für eine bestimmte Zeit. Das sind die Ältesten. Ja. Das sind also nicht die Ältesten im Alter, sondern die Vorsitzenden. Das ist im Grunde auch sehr demokratisch. Und die haben dadurch Leitungsfunktionen. Und es gibt auch die Presbyterkirche, die Kirche der Priester, Presbyterkirche, die diese Tradition sehr stark betont. Die sagen, unsere Presbyter, das sind die gewählten Ältesten, nicht die qua durch Beruf oder durch besondere Heiligkeit oder so oder Geburt das Amt hätten. Allgemein kann man sagen, Seniorität oder Älteste ist eine alte Bezeichnung für die Rangfolge von Menschen in einer Gemeinschaft und die Leitungsautorität in einem Gemeinschaftswesen. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich ist es die natürliche Herrschaftsordnung und soziale Privilegierung oder Schichtung. Ja. Also bevor wir überhaupt uns mit dem spirituellen Aspekt von Seniorität beschäftigen, sollten wir sehen, dass wir mit Seniorität bereits leben, in jeder Gesellschaftsform. Nur wie wir die dann definieren und anwenden, das ist sehr spannend, aber wir leben mit Seniorität. Von der Familie an, eigentlich über Betriebe, jede soziale Gruppe, es gibt überall Formen von Seniorität, die schon bestehen. Das ist nicht eine Idee des Buddhismus oder so. So, die allerletzte Anwendung ist jetzt im Theravada. Was heißt Seniorität im jetzigen Theravada? Nicht im Theravada, wie es sein sollte, sondern wie es heute weltweit in den südlichen Schulen des Buddhismus, den sogenannten Theravada-Schulen, heißt. Erstmal ganz kurz, das Wort Theravada heißt ja Schule oder Linie oder Tradition oder Überzeugung oder so der Ältesten. Ne? Deswegen wird es auch oft die Schule der Ältesten oder der Älteren oder so genannt. Und die jetzige Theravada-Schule hieß ursprünglich nicht Theravada, sondern die hieß Vibhacavada, die analytische Schule. Ich muss jetzt ein bisschen historisch werden, aber ich versuche das kurz zu halten. Ungefähr um das dritte Konzil, das ist ein umstrittenes Datum, das dritte Konzil, das ist nicht im Kanon drin, das ist also nach dem, was im Vinaya ja noch überliefert ist, gab es eine Spaltung, die erste große Spaltung. Im zweiten Konzil, was noch im Vinaya steht, wurde die Spaltung noch abgewendet. Aber im dritten gab es das erste Schisma. Und zwar nicht ein lokales Schisma, sondern Schisma der großen auf ganz Indien schon verteilten Buddhisten. Ich sage Buddhisten, die hießen damals ja nicht Buddhisten, aber dem Sa, seine angehörigen Mönche. Und da ging es um die Frage des Arahants, inwieweit der Arahant unfehlbar ist. Der ist ja nicht unfehlbar. Der hat ja das Wort Unfehlbarkeit gibt es ja eigentlich gar nicht in den Suttas in Bezug auf den Arahant. Nicht mehr auf den Buddha gibt es ständig omnipotentes Wissen. Aber die Arahants wurden weniger und die wenigen, die es noch gab und die, die man von vorher kannte, wurden besonders hochgehalten, fast sogar vergöttert von bestimmten Leuten und von anderen wurde das Ideal, weil es die Schere zwischen Verwirklichung und dem Erreichen des Ideals immer größer gemacht wurde, durch die Art der Belehrung, wurde dann von einer anderen Gruppe im Sangha wurde das kritisiert. Und da gab es 10 Punkte, was den Arahant belangt. Und da waren die sich uneinig, die Ost und überwiegend die Ostschule, also um Magadha und Bhatt, also um Vaishali herum und die Schule in Anga. Gehörten mehr zu den Konservativen, die waren die Westschule sozusagen und die Ostschule haben sich da getrennt. Und die haben bis dahin noch ganz demokratisch fungiert. Die haben nämlich nach Mehrheitsbeschluss gehandelt, nachdem Aussprachen waren. Und die sozusagen an bestimmten Definitionen festhalten wurden, waren die Minderheit. Die haben das verloren, dieses Konzil. Und die Mehrheit hat das Konzil gewonnen und das hieß Mahasanghika, also die größere Sangha. Und diese Mahasanghika wurde später auch eine Art Schulrichtung, ist aber dann aufgegangen in den anderen Schulen. Die ist nicht eine eigene Schule geblieben. Viele denken, das sei der Beginn des Mahayana, das stimmt nicht. Die Mahasanghika-Schule ist komplett wieder in späteren alten Schulen aufgegangen. Aber unter den Älteren, die wurden seitdem Staviras genannt. Das ist Sanskrit für Terra, für Ältere, für die Ältesten, die Älteren, ne? die den Älteren folgen, der Deutung der Älteren über den Dhamma. Und diese Stavira-Gruppe hatte ungefähr 18 Schulen, in Wirklichkeit hatten die 30, aber 18 Namen, namentlich wichtige. Und die beiden größten da drin waren die Savastivada-Schule und die Vibhajavada-Schule. Und die beiden hatten nur Abhidharma-Streit miteinander oder sagen wir Unterschied. Die einen sagten, alles ist Schule und die anderen ist analytisches Analysieren Schule. Und diese Vibhaja-Schule, aus der Schule die waren mit den srilankanischen Mönchen, die Ashoka dahin geschickt hat, am stärksten verbunden. Die haben sich im Süden immer stärker durchgesetzt, während die Savastivada-Schule und ihre Subschulen haben sich im Norden mehr durchgesetzt. Und dann ist unter den Savastivada auch überwiegend der Mahayana entstanden. Aber auf jeden Fall wesentlich später hat man in Sri Lanka, wo sowohl Mahayana als auch diese Stavira-Gruppen waren, ein Teil des Ordens eine stärkere Förderung bekommen durch den König und der andere wurde zwangsentrobt, um sich dieser alten Schule anzuschließen. Und nach dieser Zwangsentrobung mussten die alle dann einer Schule angehören und die haben sich da Theravada-Schule genannt. Ja? In Anlehnung an die Staviravada. Das waren aber nicht alle Staviravadas, sondern das war die spätere srilankanische Form. Als der Buddhismus dann mehr und mehr nicht ausgestorben ist, aber als er weniger wurde, haben die alten Schulen sich wieder mehr verbunden und sind alle diesem srilankanischen Vorbild gefolgt. Und deswegen Burma hatte schon Schulen. In Thailand war eigentlich mehr Mahayana. Auch Theravada, aber dann hat der König dort auch gesagt, die Alten sind besser. Und dann haben sie sich mehr und mehr verbunden und heute kennen wir eigentlich nur den südlichen Buddhismus als Theravada und den nördlichen als Mahayana. Aber die haben sich gegenseitig auch beeinflusst und so weiter. So, Theravada geht nicht auf den Buddha zurück. Der Buddha hat keine Schulen gegründet, der hat einigen Sangha gegründet. Ne? Hat aber vorausgesagt, weil es menschlich ist, dass verschiedene Untergruppen folgen. So, im Theravada der heutigen Zeit ist das gültige Verständnis, was ist Thera in Theravada, ist erstens natürlich die mindestens 10 Jahre ordinierten. Ja, das gab es zur Zeit des Buddhas nicht, dass die einen bestimmten Namen bekommen haben. Aber im Theravada heißen die Theras. Ne? Das, jemand ist dann auch in Thailand auch automatisch ein Ajahn, ein Lehrer. Und dann gibt es ab 20 Jahren die Mahatheras, ja, weil die 20 Jahre ordiniert sind. Und damit ist dann die Bezeichnung zu Ende. Thera und Mahathera für 10- und 20-Jährige, in manchen Schulen auch 25 Jahre. Die zweite Bedeutung von Thera ist die leitende Sukzessionsfolge der Führer des Sangha. Und da wird es spannend, weil irgendwann hat man nicht mehr geglaubt, dass man einfach nur dem Buddha nachfolgt, weil es gab so viele Interpretationen dieser Lehre im Abhidhamma und in Kommentaren. Und dann stand Theravada für das Verständnis, man folgt aber den Älteren nach, wie sie es ausgelegt haben und wie die es weitergegeben haben. Also eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und zwar im Vinaya fängt das letzte Buch, was überhaupt gar nicht zum Vinaya dazugehört, was eine Art Kommentar oder Handbuch-Zusammenfassung, das fünfte Buch von Vinaya fängt so an. Da war Ananda, war Mahakassapa, also der Buddha, dann Mahakassapa, dann Ananda, dann dieser, ein Upatissa, dieser. Und von dem habe ich gelernt, also bin ich einer der Ältesten. Ja? Wie eine Schüler, Lehrer-Schüler-Sukzessionslinie. Und diese Tradition gibt es auch im Zen-Buddhismus, die Patriarchen im Zen-Buddhismus, die eigentlich in China erst erfunden wurden. Und es gibt es in den Schulen des tibetischen Buddhismus, da gibt es auch Lehrer-Schüler-Verhältnis. Wenn das irgendwann gebrochen ist, dann ist die Übertragung gebrochen. Ja? Ist nicht Buddhas Lehre, sondern ist später entstandenes Verständnis für Originalität, für Ursprünglichkeit. Manche sagen sogar, ein Orden darf überhaupt nicht entstehen, wenn es nicht sozusagen eine Ordinationslehre gibt, wo man klack, 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 bis zum Buddha zurückgehen könnte. Ja, ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, aber es gibt auch eine ganze Menge Ideen, wie man das dann umgehen kann und doch das wiederherstellt, sozusagen den Zusammenhang, wie zum Beispiel Vinaya selber. Der Ananda war nämlich kein Nachfolger von Mahakassapa und der Mahakassapa war auch nicht der Nachfolger von Buddha. Es gab gar keinen Nachfolger von Buddha. Der Buddha hat niemanden eingesetzt. Aber man hat gesagt, der Ananda kann es nicht gewesen sein. Also sein Präzeptor, der Mahakassapa, muss davor noch gewesen sein. So, diese Sukzessionsfolge ist das typisch Theravada. Und das Dritte, was für uns noch relevanter ist, ist Theravada heißt die Verfasser oder Lehrer, die alten Lehrer von der frühen buddhistischen Bewegung. Wie die es verstanden haben, so ist es richtig. Deswegen, die Theravada-Schule hat eine größere Loyalität gegenüber der Kommentarliteratur und dem Abhidhamma und den Auslegungen der ganz alten Arahants oder Lehrer gegenüber oder vor den Suttas. Ja. Die Suttanta, das Suttanta war nicht mehr ausreichend, sondern man musste sozusagen erst über die Kommentare lernen, was buddhistische Lehre ist. Und in Burma ist das heute noch exerziert. Ein junger Mönch lernt den Visuddhimagga und alles über den Abhidhamma, bevor der überhaupt erst sich mit Sutta beschäftigt. Ja. So, im Vergleich dazu sind wir nicht Theravada, weil wir es sagen, oder ich sage das für mich auf jeden Fall, dass bei allem Respekt dieser Tradition gegenüber ich dem Buddha-Wort innerhalb der Diskurse nachfolge, der Suttas, weil der Buddha gesagt hat, das ist das Maßgebende zum Prüfen der Lehre. Dadurch heiße ich dann ein Suttanta, nur Sutta. Aber ein nur Sutta-Folger ist, Nachfolger ist in Wirklichkeit jemand, der eigentlich ein Buddhanta ist, nur Buddha. Was hat der Buddha wirklich gelehrt und nicht, was hat der Abhidhamma noch gelehrt? Ohne den Abhidhamma schlecht zu reden, aber in der Sukzess sozusagen in der Priorität. Gut, jetzt, der Buddha hat nur diese drei Stichworte gesagt. Jati, Tero, Dhamma Tero und Samuti Tero. Und der Buddha hatte eine bestimmte Pädagogik. Der hat nämlich beobachtet, was gibt es in der Welt, in der er ist. Die meisten Dinge, die wir für typisch buddhistisch halten, kommen aus dem Umfeld des Buddha. Zum Beispiel die Khandhas, Anhäufungen, oder die Tivicha, oder das Wort Namarupa. Das ist nicht vom Buddha, sondern das ist aus seiner Zeit. Oder das Wort Brahmacharya. Ja. Und der Buddha hat diese Worte genommen, oder das Wort Brahman, und hat gesagt, ich sage euch, was ein wirklicher Brahman ist. Ich sage euch, was wirklich die Skandhas sind. Ich sage euch, was wirklich das Selbst ist. Er hat das aufgenommen, was in der Welt besteht. Das war seine Pädagogik. Und dadurch hat der Buddha auf zwei Dinge getan. Er hat bestätigt, wie es ist in dieser Welt, in der wir leben, und hat gesagt, ich sage euch aber, wie man das sehen sollte. Und hat sozusagen nicht gesagt, vergesst das, sondern was andere lehren, ich lehre was ganz anderes, sondern hat das übernommen und mit anderen Inhalten gefüllt. Ja, und zwar nur da, wo es notwendig war. Deswegen ist die Reihenfolge für Buddhas Gesellschaft von diesen drei, und wichtig ist, die kommen in einer bestimmten Reihenfolge, ist die gleiche wie im Sangha. Nur im Sangha hat sie eine andere Bedeutung als in der Gesellschaft. Und deswegen fange ich an mit der säkularen Seite. Was bedeutet Seniorität nach Geburt in der Welt? Also säkular. Säkular bedeutet es in erster Linie Alter, Herkunft, Vorfahren, auch manchmal Wiedergeburt in manchen Regionen. Zum Beispiel, wenn der Karmapa ist deswegen der Älteste, weil er als Wiedergeburt angesehen wird. Avatar im Hinduistischen, ja, ein Avatar. Oder die Stellung der Eltern, ne? Also wenn ganz praktisch, wenn jemand in unserer Gesellschaft als Sohn eines reichen Kaufmanns geboren wird, hat er bestimmte Privilegien einfach aufgrund seiner Geburt und seiner Eltern. Ne? Soll ich das dichter ranholen?
Nee, also wichtig.
Und das ist das Natürliche, ja. Jede Familie fängt erstmal mit diesem Verständnis von dir. Du bist der Vater, ja. Und der erstgeborene Sohn zum Beispiel, ne? Oder der Zweitgeborene in buddhistischen Ländern. Der Erstgeborene geht ab ins Kloster, der Zweitgeborene, der kriegt das Erbe. Also das hat alles was mit Geburt, mit Alter zu tun. Das gibt es in der Welt. Wenn man das überbetont, dann entstehen bestimmte über die Zeit, ja und Geschlecht übrigens, das habe ich dann noch vergessen, zu dieser Geburt gehört nicht nur Herkunft, sondern auch bist du Mann oder Frau. Ja? Was zum Glück heute die meisten Dinge davon sind durchs Grundgesetz eingeschränkt, wenn daraus sich eine Benachteiligung ergibt. Aber traditionell ergab sich viel Benachteiligung aufgrund von Geburt. In der Zeit des Buddha waren das natürlich, das Hauptthema waren die Brahmanen, die gesagt haben, wir haben eine Vorrangstellung, wenn wir von beiden Eltern bis ins siebte Geschlecht brahmanisch sind, dann haben wir die Vorrangstellung in der Gesellschaft. Wir sind die Ersten. Und der Buddha hat bewiesen, dass es schon allein in der Gesellschaft der Brahmanen falsch ist, dass die ihre eigene Tradition umgedeutet haben, weil sie nämlich eigentlich von den Kshatriyas entstanden sind. Die Kshatriyas waren die Ersten, die irgendwelche Aufgaben in der Gesellschaft übernommen haben und den Priestern Arbeit gegeben haben. Das hat der Buddha in einem legendären Sutta nachgewiesen an mehreren Stellen. Buddha hat manchmal auch weltliche Gespräche geführt, hat Brahman gesagt, du kennst deine Geschichte nicht, und hat ihm dann die Veden zitiert und gezeigt, wir Kshatriyas waren eigentlich zuerst. Also das stimmt schon mal daher nicht. Aber in der Zeit des Buddha war das ein großes Thema und hat dieses Kastensystem hervorgebracht. Ne? Das Kastensystem beruht gänzlich auf dem Verständnis von Geburt bindet den Rest deines Lebens. Ja? Wir haben davon nicht alles aufgegeben in unserer Gesellschaft. Wir haben immer noch Geburt als Seniorität, natürlich. Das lässt sich ja gar nicht verhindern. Also der nächste König von England ist aufgrund von seiner Geburt irgendwann mal Prinz geworden, und dann wird er vielleicht intronisiert. Gut, wenn diese wenn das sozusagen das dominante Verständnis von Vorrangigkeit, von Privilegierung bedeutet und von Respekt, dann würden bestimmte Rechtsformen daraus entstehen, wie zum Beispiel Gerontokratie, ja, eine Herrschaftsform, die auf dem Altern beruht. Also wo wirklich die Ältesten, die wirklich Allerältesten im Stamm das Sagen haben. Oder Patrimonie, ja, eine patriarchale Reihenfolge, dass die Väter sozusagen das Sagen haben. Oder Patriarchat, Patrimonie heißt Patrikum von Vater, ne? Oder das Patriarchat. Patriarchat heißt noch ein bisschen was anderes als Patrimonie. Es wird jetzt ein bisschen gesellschafts-, also ein bisschen soziologisch, aber Patriarchat ist wie im Zen-Buddhismus, dass jemand so der ernannte Vater ist, ne? Oder wie in der katholischen Kirche, ne? Der Papst. Dann das ganze Stände- und Kastenwesen, das es auch bei uns gibt. Wir haben auch verschiedene Schichten in der Gesellschaft, wo es schwer ist, rauszukommen. Einmal als Proletarier geboren, dann kann man nur durch die kommunistische Partei da sich wirklich von befreien. Aber dann hat man sozusagen auch, und das kann sich daraus ergeben, dann Hierokratie. Hierokratie heißt, die Heiligen haben das Sagen. Ja, das ist eine Gesellschaftsform, in der bestimmte Heilige, wie Medizinmänner, dadurch automatisch eine Vorrangstellung haben. Aristokratie allgemein, also wenn jemand vornehm geboren ist, ne, das haben wir bis heute, wir haben eine gewisse Aristokratie. Dann die Oligarchie. Ist das Wort Oligarchie bekannt? Oligarchie heißt, dass irgendeine kleine Gruppe von Menschen das Sagen über eine größere Gruppe hat. Also das kann daraus entstehen. Egal in welcher, ob das durch die Väter, die Frauen oder durch wen auch eine kleine Gruppe hat, das Sagen über eine größere. Oder eine Monarchie natürlich, logisch. Ne? Eine Monarchie wird durch Geburt entschieden. Ja, das sind so Formen, in denen das sich äußern kann. Wenn man jetzt zum Zweiten geht, wir kennen das Wort Dhamma als Lehre des Buddha und so weiter und als Phänomenologie in der Kontemplation, aber es heißt auch einfach nur der Natur nach, dem Naturgesetz nach. Also wenn jemand damals das Wort Dhamma benutzt hat, dann wäre das auch für die Gesellschaft anwendbar gewesen. Und das bedeutete auch zur Zeit des Buddha sowas wie Kompetenz, Leistung, Ansehen, Beliebtheit, Wissen, Erfahrung oder Einfluss. Ja? Und es ist bis heute so, dass wir sozusagen eine Reihenfolge haben aufgrund von Kompetenz oder von Leistung, von Ansehen, manchmal auch wirklich von Beliebtheit. Leute, die sehr beliebt sind, haben größeren Einfluss. Ja? Eigentlich wird auch jede Wahl, politische Wahl, mehr oder weniger mehr aus Beliebtheit oder Ablehnung oder Zuneigung entschieden und wenig, wie man gerade gesehen hat in Amerika, aufgrund von Kompetenz. So, solche Dinge würden zu dieser sozusagen sächlicheren Seniorität gehören. Und Gesellschaftsformen, die daraus entstehen können, also ich wollte nur ganz kurz sagen, in dem Chanki Sutta, das ich euch zitiert habe, in Bezug auf den graduellen Weg, da kommt beides vor. Da ist der Senior Brahman sagt, die sagen zu ihm, du kannst ja nicht zum Buddha gehen, du hast so eine höhere Seniorität. Der sagt, nee, lass mal rück geschehen, das ist ein Adam, der hat einen guten Ruf, das ist schon recht so, dass ich da hingehe. Und das wollten die anderen Brahmanen nicht, die dachten, dann verlieren wir doch an Einfluss. Und er hat das gemacht und dann hat er jetzt draufgesetzt, noch eine andere Form von Seniorität vorgestellt. Da war nämlich so ein 16-jähriger junger Brahmanenschüler, der sehr gelehrt war und alles schon auswendig gelernt hatte. Und der war der Spokesman. Ja? Und der Buddha hat nämlich, weil das ja eine Brahmanengesellschaft, gesagt, hey, du bist doch ganz schön vorlaut, lass doch die anderen reden, du bist doch noch jung. Und dann hat dieser Shankhi gesagt, ist schon recht erhabener, der hat viel Wissen und viel gelernt, der kann gut für uns sprechen. Ja? Das ist eine Dhamma-Seniorität, auch, die gab es auch bei den Brahmanen. So, wenn sowas überwiegend das Leitbild ist in einer Gesellschaft, ja, Einfluss aufgrund von Kompetenz, Leistung, Ansehen, Beliebtheit, Wissen, Erfahrung oder Einfluss, dann ergeben sich da erstmal ganz natürliche Organisationsformen, ja, so Organismen wie Bewegungen, ja, die Friedensbewegung, die grüne Bewegung, die vegane Bewegung und so, die organisieren sich idealistisch, ne? Also Bewegungen, die noch keine feste Organisation haben, die sind meist geleitet durch charismatische Personen, Personen, die sich hervortun durch viel, durch indem sie für andere viel tun oder viel leisten und dass man deswegen auf sie hört durch Beliebtheit. In der Wirtschaft, die Wirtschaft ist auch von diesem Aspekt von Seniorität beeinflusst, weil nämlich die marktbeherrschende Stellung eines Produktes oder einer Firma diese natürliche Seniorität hat. Ne? Apple hat Seniorität über Microsoft im Moment, vielleicht hat Samsung irgendwann über Apple und so weiter. Das ist auch ein gewisser Einfluss, das ist ein sehr, sehr starker Einfluss, noch stärker als politischer. Und jetzt kommt das Ideal, die Herrschaftsform oder Organisationsform, die im Ideal typisch sind, die am idealistischsten ist, das ist die Meritokratie, vom Meritum, von Verdienst. Ja? Das Meritum heißt das Verdienst, in Englisch Merit. Ne? Und das ist die Herrschaft aufgrund von Leistung oder von Nutzen für die Gemeinschaft. Ja? Das ist was, was wir alle anerkennen, ohne dass wir das oft institutionalisieren. Jemand, der viel tut, hat viel zu sagen. Ja? Jemand, der viel beiträgt, hat mehr Einfluss. Und es gibt Organisationen, die versuchen, meritokratisch, als Ideal meritokratisch zu sein. Lama Ole Nüdan mit seinem Diamantweg-Buddhismus postuliert das als sein Ideal, sagt aber dann, ehrlicherweise, aber insgeheim sind wir eine Monarchie. Und jetzt zur Zeit führen die gerade Demokratie ein, weil er wird schon älter. Also das, auch innerhalb von Gruppen ändert sich das. Meritokratie war da das Ideal, wenn man gesagt hat, wer die meisten Toiletten putzt und am häufigsten irgendwie im Zentrum was macht, der sollte auch in seinem Bereich das meiste Sagen haben. Aber nur, wenn es mit Lama Ole und dem Karmapa und der Linie übereinstimmt. Das ist dann die Monarchie. Ne? Und jetzt ist das ein bisschen außer Mode geraten, weil die müssen unabhängiger werden, weil die Lehrer werden zu alt. Und jetzt wird gerade Demokratie eingeführt. Und das sind immer diese Mischformen. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Das ist aber eigentlich die schönste Form von Herrschaft, ist, wenn man die natürliche Leistung und den Beitrag von Menschen anerkennt. Es kann aber auch ein Diktat oder noch schlimmer eine Diktatur daraus erfolgen. Ne? Wie bei dem gerade verstorbenen kubanischen Castro. Ja. Der hat ja eine natürliche Seniorität gehabt, weil er die Revolution angeführt hat. Deswegen ist er auch das Oberhaupt geblieben. Es kann eine Diktatur daraus entstehen. Ich will nicht sagen, dass er ein Diktator war, aber Erdogan versucht das gerade durchzusetzen, dass er aufgrund seiner Leistung alleinige Herrschaft hat. Es kann auch eine Oligarchie daraus entstehen, dass man sagt, also die machen am meisten, die sollen für uns alles entscheiden. Ja? Das sind Möglichkeiten, wenn das überbetont ist, die daraus entstehen. Die letzte Form der Seniorität, die der Buddha Samuttitero genannt hat, und das Wort Samutti will ich erstmal kurz erklären. Das Wort Samutti, also Mutti, dieses Mutti mit einem T, ja, nicht die Mutti, meine Mutti zu Hause, sondern ein T, kommt von Sinneswahrnehmung, Erfahrung, Verständnis und Intelligenz. Und wenn man das übersetzt, dann wäre Sam und Mutti sowas wie das, was gemeinsam zu denken ist, ja, oder anders ausgedrückt, wo wir gemeinsam eine Übereinkunft haben, also Konvention. Ja. Das ist allgemein verstanden, wie es allgemein verstanden wird, wo alle einen Konsens haben. Nur zum Vergleich, das Wort Vimutti, Befreiung, ja, wird mit zwei T geschrieben, ja, und bedeutet, kommt auch von einem anderen Wurzel, Mukti, und Befreiung, Emanzipation, Liberation. No? Gut. Diese letzte Form bezieht sich darauf mehr auf den Zweck, ja, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt, ja, wie zum Beispiel mit dieser Gruppe. Wir möchten für uns trainieren, uns bilden im Geist, wir möchten uns anleiten. Diesem Zweck entsprechen kann auch eine Seniorität entstehen. Ja. Oder etwas, das durch Wahl entschieden wird, passt in diese Gruppe, wie die ganzen politischen Wahlen auch. Oder Übereinkunft. Über Einkauf habe ich da geschrieben, interessant, das muss ich ändern. Oder Tradition, wenn man sich mal einig ist, man macht das so und so, wird daraus der nächsten Generation leicht eine Tradition und man sagt, das haben die schon immer so gemacht, da sind wir uns einig, das macht man hier so. Ja? Das sind Konventionen und daraus entsteht Kultur und meistens tut man die Dinge dann aus Gewohnheit heraus. Das ist natürlich. Wenn das aber als Leitlinie favorisiert wird, dann kann daraus leicht eine Hierokratie werden, dass nämlich zum Beispiel bestimmte Heilige oder Priester dann über alles bestimmen. Auch wieder eine Oligarchie, dass eine kleinere Gruppe, von denen man denkt, die sind in der Leitung, dann über große Teile bestimmen. Es kann die ganze Republik sich dadurch formen, ja, wenn verschiedene Leute sich zusammenkommen und sagen, okay, wir verteilen jetzt Aufgaben. Die Demokratie beruht hauptsächlich auf Konvention und auch Pseudodemokratien und natürlich auch Aristokratie. So, ich habe schon gesagt, dass der Buddha sehr klug war und gesagt hat, ja, diese drei Formen von Seniorität gibt es in der Gesellschaft und die gibt es auch im Sangha. Aber warum sollte es denn sowas wie Geburt im Sangha geben? Ja? Du liest schon, ne? Was ist da? Ist denn nicht das Hauptkennzeichen des Buddhismus genau das, dass der Buddha gesagt hat, im Dhamma gibt es keinen Unterschied zwischen Sklave, Kshatriya, Brahman. Jeder, der ordiniert ist, ist im Sangha gleichwertig. Also gibt es doch keine Jati-Teros im Sangha, richtig? Das ist ja, das findet man ja in jedem dritten Sutta sozusagen, dass der Buddha sagt, jeder kann sich reinigen, nicht nur die Brahmanen. Und das ist ja gerade die politische Umwälzung des Buddhismus in ganz Indien, was hinter euch in der Wand jetzt hängt. 100 Jahre nach dem Buddha hat sich diese Auflösung des Kastensystems so durchgesetzt, dass die nochmal 100 Jahre später rebelliert haben und gesagt, wir wollen unser Kastensystem zurück und dann ist erst das heutige Kastensystem entstanden. Nein, die Geburt im Sangha ist was ganz anderes. Ja. Damit fange ich aber nicht an. Ich fange an mit der konventionellen, mit der Seniorität. Und die konventionelle Seniorität, die heute im Theravada, besonders im Theravada, als die einzige gelehrt wird, nicht praktiziert, praktiziert werden die anderen auch, aber nach außen hin gelehrt wird, um das Ganze zu bewahren, die Tradition, ist die Frage des Zeitpunkts der Ordination. Nicht des Lebensalters, sondern der Ordination. Wann ist jemand in den Sangha gekommen und sei es nur eine Sekunde vorher? Ich saß neben Mönchen, die gesagt haben, sich gefragt haben, ah, du bist am gleichen Tag ordiniert wie ich? Um wie viel Uhr? Welche Minute? Okay, kannst du es noch genauer sagen? Okay, dann sitzt du da und ich hier. So, genau der Zeitpunkt ist entscheidend. Und dann wird alles in dieser Reihenfolge passieren. Ja? Und das Zweite ist, und das gibt es auch im Sangha, ist die Konvention der Ämter, dass es nämlich Stewards gibt. Also jemand ist zuständig zum Beispiel für das Lager oder für die Roben oder für die Essenstickets, wann man bei den Einladungen der Laien hingehen darf und so weiter. Also wer ist jetzt dran mit der neuen Robe, wessen Schüssel wird gewechselt? Da gibt es bestimmte Ämter und dann folgt man diesen Stewards im Sangha, so als wenn sie wirklich gewählte Vertreter, Minister wären, ja. Egal, welche Seniorität sie haben. Wenn ein zweijähriger Mönch in diesem Posten ist, dann wird auch der Terra fragen, bin ich dran mit einer Robe oder nicht? Ja, das gibt es auch, das ist auch eine Konvention. Dann alles, was mit Aufgaben und Funktionen zu tun hat im Sangha, ist durchaus eine konventionelle Seniorität. Es geht also nicht nur immer nach Eintritt in den Sangha. So, das, die Dhamma-Seniorität ist aber die spannendere, denn im Dhamma, in der Dhamma-Seniorität geht es eher darum, wer sind die Vorbilder, kurz gefasst in Sila, Samadhi und Panya. Ja? Das fasst eigentlich schon alles zusammen. Und die verschiedenen Arya-Stufen, von dem, der auf den Stromeintritt hin trainiert, bis zum Arahant, die haben eine vorrangige Stellung. Die sind die eigentliche Sangha, die verwirklichte Sangha. Das ist die Zufluchtssangha. Die konventionelle Sangha repräsentiert das nur. Und so Dinge wie Weisheit im Dhamma, auch wenn jemand noch sehr jung ist, gehört dazu. Gelehrtheit und Wissen, so das alles gehört zu Dhammatero. Das ist eigentlich Dhammatero. Und die Frage nach Geburtero, Tero ist was, was die wenigsten je überhaupt gehört haben. Dazu muss man sehr aufmerksam lesen, besonders die Theragata und Therigata und manche Suttas, wo Menschen, wenn sie tatsächlich die höchste Stufe erreichen, sagen, jetzt bin ich ein Sohn des Buddha oder jetzt bin ich ein Sakya-Sohn. Jetzt bin ich geboren als Tochter oder als Sohn des Buddha. Jetzt bin ich sein Erbe. Jetzt bin ich ein Sakya Putiya. Sakya ist das Geschlecht des Sakyas und das Wort Putiya ist jemand, der sozusagen als Asket ihm angehört. Das Wort Sakya Putiya, Söhne und Töchter Buddhas, wurde in der Gesellschaft gebraucht, die haben gesagt, das ist der Sohn der Sakyas, die folgen dem Sohn der Sakyas. Und dann hieß es einfach buddhistischer Asket. Aber im Sangha war die Bedeutung Sakya Putiya ein wahrer Nachfolger des Buddha. Und wenn jemand ein Arahant wird, dann ist er geboren, sozusagen eins mit der Erreichung des Buddhas und wird dann in Sakya Putiya genannt. Dann tritt er ein Erbe an. Ja? Dann gehört er zu denen, die auf das andere Ufer erreicht haben. Und er wird ein Erbe im Dhamma. Ja? Er wird ein Arahant. So, diese Form, ja, ist eine geheime, eine intime, private, versteckte, nicht öffentliche Form der Seniorität. Wenn der nach dem Tod des Buddha wurde der Ananda gefragt von einem Minister aus dem Königshaus in Magadha, nun sag doch mal, wer leitet jetzt eigentlich den Sangha? Und da hat der Ananda gesagt, der Buddha hat keinen Nachfolger ernannt. Aber irgendjemand muss doch zuständig sein. Und dann hat er gesagt, nein, ist niemand zuständig. Aber wie macht ihr es dann? Wir machen es so. Die Arahant sind, nicht die Älteste sind, nicht die lange ordiniert sind, sondern die Arahant sind, auf die hören wir besonders. Ja, und die verehren wir besonders. Aber das ist nicht identisch mit, die haben alle Ämter oder die haben sogar Lehrerfunktion, gar nicht mal. Die wirklich hohen Arahants, die allerersten Arahants. Wisst ihr, wer der erste Arahant war im Dhamma? Anya, Kodanya. Ja? Kodanya, von diesen 5 Asketen, war der erste und die anderen sind danach gekommen. Ja? Diese ersten 5. Habt ihr schon mal Sutta gehört von Anya Kodanya? Ein Sutta. Hat er schon mal gelehrt? Kennt ihr irgendein Sutta, wo Anya Kodanya den Mönchsorden lehrt? Gibt es nicht. Wie ist mit Ajita, der den Sariputta und den Moggallana zum Sangha gebracht hat? Keine einzige Belehrung. Die anderen kennen wir noch nicht mal mit Namen richtig. Das heißt, die allerersten Arahants müssen nicht unbedingt die Lehrer des Sanghas geworden sein. Ja? Wir kennen Mahakachayana, Anuruddha, vor allem Ananda, der häufigste Lehrer war Ananda, und der war am Anfang nur Strom angetreten, eine lange Zeit. Und er ist den ersten Arhat geworden nach dem Tod des Buddha, aber der hatte die meiste Lehrbefähigung und das meiste, der wurde am meisten aufgesucht für Instruktionen. Ja. Also diese Arahants waren, die wurden verehrt, diese hohen Arahants, aber die waren nicht unbedingt in einer Leitungsfunktion oder in einer Senioritätsfolge. Der Sariputta selber, der General des Dhamma genannt wurde, der hat einmal unter einem Baum geschlafen, als jüngere Mönche sich die Kutis vor ihm geschnappt haben. Ja. Und dann hat der Buddha nachher gesagt, Leute, das sollte aber nicht so sein, dass die älteren und so ehrwürdigen Lehrer im Dhamma, dass die ja irgendwie in der Wildnis schlafen und ihr habt die Kutis schon. Und dann hat er gesagt, es soll nicht so sein, macht das mal anders. Aber das zeigt alles, dass es nicht eine strenge Privilegierungsfolge war. Ja? Auch beim Essen, du findest in keinem Sutta, dass die sich nach Seniorität hingesetzt haben. Das hat man später eingeführt. So, diese hohen Arahants, ja, erstmal erkennt man die schwer, man erkennt die nur, wenn man selber Verwirklichung hat oder man vermutet es, die sind unsere Inspiration, die sollen wir verehren und hören. Ja. Die Vorbilder im Dhamma, das sind unsere Lehrer, denen wir nachfolgen sollten und mit denen wir uns sozialisieren sollten. Ja. Associate with those who are realized und so weiter und so fort. Die Vorbilder sind Sila, Samadhi und Panya. Das sind unsere wirklichen Lehrer und Freunde, Kalyanamita. Und die konventionelle Seniorität, das ist was, was wir beachten und bewahren um der äußeren Form willen. Und woran wir uns schulen, was uns demütig macht. Ja? Wenn ich jemanden, der jünger ist als ich, zum Beispiel in Thailand, wenn ich auf ihn hören muss, ja, dann schult es meinen Charakter. Das ist eigentlich was, wofür ich dankbar sein kann. Aber das heißt nicht, dass er im Dhamma mein Lehrer sein muss. Ja? Aber ich kann trotzdem diese Konvention akzeptieren und davon lernen. So, man kann diese untere Form kann man sehr stark missbrauchen. Hier wird es schon schwieriger, weil man kann ja jemanden nur als Vorbild, dem man auch natürlicherweise irgendwie so einen Vorsprung einräumt. Du hast mehr erreicht als ich, du weißt mehr. Und die wirklichen Erben im Dhamma, wenn man sie überhaupt erkennt, dann hat man einen tiefen Respekt davor, ja. Das ist gar keine Frage. Der Missbrauch findet nur hier unten statt, in der Konvention. Und da, wo der Missbrauch stattfinden kann, da setzt das Training ein. Ja. Aus diesem Grund imitiere ich ein bisschen den Sangha-Orden jetzt und sage, obwohl zum Beispiel Hedi ohne Frage mehr Verwirklichung, mehr Erfahrung und mehr Wissen hat als Shaila, sitzt sie aber trotzdem woanders. Ja, das ist nur Konvention für unsere Schulung. Ja. Deswegen habe ich das hier eingeführt, dass wir der Reihenfolge des Zugangs zu dieser Gruppe sitzen. Das ist nur eine Schulung. Ja, das sagt nichts aus über den Menschen. Und jeder von euch, diese Minute habe ich noch, jeder von euch hat schon eine Form von Dhamma-Seniorität. Ich habe das mal für mich aufgeschrieben. Ich habe für Scheiler was gefunden, für Hedi, für Christopher, für Rainer. Ich sage mal nur Christopher, ja, weil der geht. Ja, und dann mache ich den Schluss. Christopher ist zum Beispiel für mich ein Lehrer im Zuhören, in Demut, in Respekt, ja, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, ja, ist er mein Lehrer. Ja. Obwohl ich ihn äußerlich lehre, kann ich sagen, dass er sozusagen, dass man auch Dhamma, Seniorität erkennen kann in Menschen und die hat jeder von uns. Ja. Und dann gibt es auch solche, die viel mehr Langjährigkeit haben, wie Uta zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr viel lange, aber das alles beißt sich nicht. Ja? Wenn man auf dem Weg des Dhamma ist, kann man diese drei Senioritäten als Training nutzen. So, das war mein Teaching. Ivami Sutang. Es gäbe noch viel zu sagen, sagen wir es nicht. Akasata jabumata divanagamaidika punyantang anumoditva chirang rakantu sasanam itavata jamhihi sampadang punya sampadang Sabbe deva numodantu sabba sampati siddhiya akasata jabumata divanagamaidika punyantang anumoditva chirang rakantu desanang Itavata jamhihi sampadang punya sampadang sabbe buddha numodantu sabba sampadi siddhiya akasata jabumata divanagamaidika Punyantang anumoditva chirang rakantu mang parang itavata jamhihi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampadi siddhiya. Also wir sehen uns dann erst nächstes Jahr wieder und bis dahin lernt bitte diesen Inhalt. Ihr kriegt das gerne auch noch als Bild. Du machst, könntest du ein Bild machen? Oder
ich kann ein Bild machen.
Ja? Ja. Möchte. Und lernt das bitte und das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen, wiederholen wir erst sozusagen wie im Schulunterricht, was wir gelernt haben und dann könnt ihr mit allen Fragen, Beiträgen und Austausch einsetzen. Das nächste Mal so eine Stunde nur Austausch darüber, ja? Kein neues Teaching. Prima.